Es ist Zeit für Himmelklar. Ich bin Verena Tröster und ich habe heute 30 Minuten Paartherapie dabei. Nicht ganz ohne Grund, denn die Feiertage stehen vor der Tür und erfahrungsgemäß streiten Paare in der Advents- und Weihnachtszeit ganz besonders häufig und heftig.
Ja klar, was passiert denn an Weihnachten? Wenn ich mir nur diese bekloppten Anzeigen oder von den Discountern, was die produzieren, da sehe ich so eine glückliche Familie an so einem Tisch, boah, volle Köstlichkeiten. Die verkaufen damit eine Sehnsucht, nämlich eine Sehnsucht nach der heiligen, heilen Familie.
Dr. Rudolf Sanders, katholischer Paartherapeut und Begründer der Partnerschule. Er weiß, heilig und heil ist Familie im echten Leben eher selten, schon gar nicht an Weihnachten. Und in seiner Partnerschule hilft er Paaren dabei, auch präventiv an ihrer Beziehung zu arbeiten. Und ganz bewusst nennt er sein Angebot nicht Therapie.
Die Menschen schämen sich, das in Anspruch zu nehmen. Dann bin ich im Jahr 2000 war es ungefähr auf die Idee gekommen, nenn das Ganze doch mal Partnerschule. So hieß mein Buch damals, 2000, Partnerschule, damit Beziehung gelingt. Das ist schon das Motto, Partnerschule, damit Beziehung gelingt. Und interessanterweise, darauf können sich die Menschen einlassen. Ja, Partnerschule, Hundeschule, Fahrschule, warum nicht Partnerschule?
Und er hat damit großen Erfolg. Heute nimmt er uns ein bisschen mit, gibt ganz nebenbei auch wichtige Tipps für eine gelingende Beziehung. Dr. Rudolf Sanders, katholischer Paartherapeut und Begründer der Partnerschule. Ich freue mich sehr, dass Sie unser Gast sind heute. Herzlich willkommen.
Hallo Frau Tröster, ich freue mich auch total, weil mein Motto, ich arbeite ja seit 1990 mit Paaren in der Beratungsstelle Hagen und Iserlohn, katholische Beratungsstelle des Bistums Erzbistums Paderborn. Und ich habe wirklich ein Erfolgsrezept.
Und das ist die Partnerschule. Vorweg, was suchen Paare denn, die zu Ihnen kommen?
Die wollen, dass wir oder dass ich als Therapeut denen helfe, genau das zu erreichen, wonach sie sich sehen, nämlich die Verbundenheit zu stärken, das Band zu stärken. Und zwar wofür? Damit der Einzelne in dieser Verbundenheit aufblühen kann. Und das fahre ich und natürlich wissenschaftlich fundiert, weiter dran gearbeitet. Es verändert sich immer mehr. Dazu meine Dissertation geschrieben mit dem Untertitel übrigens, Integrative Paartherapie. Und jetzt wird es spannend. Eine pädagogische Intervention zur Förderung der Beziehung von Frau und Mann als Partner. Und damit bin ich erfolgreich. 2016 bin ich in Rente gegangen. Beratungsstelle vorbei, aber jetzt private Praxis. Und ja, es boomt. Ich mache sehr viel in Gruppen übrigens. Und was meine Arbeit auszeichnet, ich habe immer Eltern im Blick gehabt und die haben Kinder. Und was sollen die machen? Sollen die irgendwie eine Garderobe abhängen oder so? Nee. Ich habe sofort am Anfang schon bin ich mit Gruppen angefangen, in der Beratungsstelle abends oder an Wochenenden in Bildungsstätten. Also wir haben ja vom Bistum viele Bildungsstätten und da werden Kinder parallel betreut. Und das ist wichtig, dass die mitkommen können. So hatte ich jetzt im letzten Herbst die Woche in der Jugendbildungsstätte Haderhausen vom Erzbistum Paderborn, hatte ich 6 Paare, mehr gehen bei diesem Basisseminar nicht, aber 8 Kinder dabei, die parallel betreut werden. Und wenn die Kinder mir hinterher sagen, am Tisch, so man sitzt ja zusammen, ey Rudolf, so schön, dass meine Eltern zu dir in die Partnerschule gehen, dann weiß ich, dass ich alles richtig mache.
Wir werden da noch tiefer einsteigen. Als erstes würde ich aber ganz gerne mit Ihnen darüber sprechen, dass Sie selbst, und das verstecken Sie auch nicht, sich nach 36 Jahren Ehe getrennt haben. Was würden Sie sagen, was war der Grund, dass es bei Ihnen nicht funktioniert hat?
Ich würde einfach mal sagen, das sind die Gespenster aus den Kinderstuben, die bei uns beide heftig dazwischen gefunkt haben. Und als 2013 war es gerade, da war ich im Rahmen eines Ehenichtigkeitsgutachtens im Offizialrat in Paderborn vorgeladen und der das anhört, fragt mich also, nimmt die Daten auf, katholisch natürlich und verheiratet, nee, ich sag seit 3 Wochen geschieden. Oh, und dann habe ich ihm erzählt, warum. Und dann hat er mich anschließend gefragt, sagen Sie mal, Herr Sanders, wollen Sie nicht bei uns Gutachter werden in Fragen der Ehenichtigkeit? Und seitdem bin ich seit 2013 Gutachter in diesen Fragen. Ich habe allein in diesem Jahr, ich sag mal, 15 Gutachten. Mittlerweile auch fürs Bistum Münster mache ich das. Und zwar für mich, ein viertes Standbein der Ehepastoral oder Familienpastoral. Erstens natürlich Ehevorbereitung. Und da ist, ey Leute, ganz viel im Argen. Damit könnte so viel getan werden. Zweitens Begleitung. Drittens Paartherapie. Und viertens, wenn deutlich wird, es geht nicht, dann ist das Nichtigkeitsverfahren sehr wichtig, damit die Einzelnen zu einem inneren Frieden kommen. Das soweit zum Thema Nichtigkeitsverfahren. Also insofern, aber was ich sagen kann, dass ich mittlerweile, wir haben ja zusammen Enkel und so, ein hinreichend entspanntes Verhältnis mit meiner früheren Frau habe. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dahin zu kommen, wenn man nämlich versteht, warum es nicht gelingen konnte.
Glauben Sie
Das
denn, wenn
geht.
Sie die Hilfe gehabt hätten, die Sie heute Paaren geben, dass es dann gehalten hätte?
Absolut.
Hätte man das
Ja.
aufarbeiten können, die Geister aus der Kindheit?
Ja, also ganz bestimmt. Also das sage ich mir manchmal. Also wir waren bestimmt 1990, wir waren bei fünf, sechs Kollegen, Kolleginnen, Versuche, selbst nach Bonn gefahren, da war so eine Koryphäe. Aber ich würde heute sagen, auf jeden Fall aufgrund meiner Erfahrung und aufgrund meiner Forschungstätigkeit, wenn wir bei mir gelandet wären, ne, damals. Aber alles hat natürlich auch was Positives. Ohne dass ich mich da so reingekniet hätte. Ja, wirklich zu gucken, ich wollte nicht so, wäre die Partnerschule nicht entstanden. Und das ist ja so, dass wir oft durch eigenes Leid und versuchen, ja, dem auf die Spur zu kommen, ganz viel Gutes bewegen können. Insofern würde ich sagen, ohne die Erfahrung, das Aufarbeiten, das dran bemühen, gäbe es die Partnerschule nicht.
Klar, man macht die Dinge, die man tut, besonders dann gut, wenn man selber ein Thema damit hat. Vielleicht gucken wir uns die Partnerschule mal ein bisschen genauer an. Das ist eine Beziehungsschule und das hat auch seinen Grund, dass es so ein bisschen nach Fahrschule klingt, denn das Konzept ist ähnlich. Vielleicht erzählen Sie uns mal, was genau ist die
Ja,
Partnerschule?
natürlich, wunderbar. Jetzt habe ich also ich habe Beratungsstelle geleitet und dann merkte ich, ja, Eheberatung, Paartherapie, das ist so peinlich. Die Menschen schämen sich, das in Anspruch zu nehmen. Und dann bin ich im Jahr 2000, war es ungefähr, auf die Idee gekommen, nenn das Ganze doch mal Partnerschule. So hieß mein Buch damals, 2000, Partnerschule, damit Beziehungen gelingen. Das ist schon das Motto, Partnerschule, damit Beziehungen gelingen. Und interessanterweise, darauf können sich die Menschen einlassen. Ja, Partnerschule, Hundeschule, Fahrschule, warum nicht Partnerschule? Und haben genau das gemacht. Und bis heute, wie gesagt, Wahnsinnsnachfrage. So, wenn die bei mir sind, frage ich als erstes, erzählen Sie mal doch, was bei Ihnen als gelingt. Wie, was bei uns gelingt. Wir wollen doch natürlich über das andere sprechen, wir auch. Aber jetzt, sind Sie zusammen in einem Auto angefahren? Ja, natürlich. Und Ihre Kinder, kriegen die morgens was zu essen als Frühstück? Ja, auch. Keine tiefgefrorenen Pommes? Und die Wäsche wird bei Ihnen auch gewaschen? Ja, ich sage, so viel gelingt bei Ihnen. Großartig. Wie? Ja. Das ist wichtig, dass der Alltag gelingt. Nicht die tollen Liebesschwüre, die können Sie vergessen. Das ist wichtig, dass Sie sich aufeinander verlassen können. Dann schaffen wir das andere auch. Und dann frage ich, was für Ziele haben Sie denn? Ja, dann wissen die, was die meinen, Therapeuten hören zu wollen. Ja, unsere Kommunikation verbessern. Ich sage, okay, machen wir auch. Ich habe auch ein Ziel. Ja. Das finde ich übrigens wichtig für Paartherapien, dass wir Therapeutinnen ein Ziel haben. Wo will ich denn mit dir hin? Und ich sage, schauen Sie mal, ich werde alles tun, damit Ihre Beziehung gelingt. Das heißt, das Band zwischen Ihnen beiden will ich verstärken, damit Sie aufblühen können. Dann bringe ich so ein Bild. Sie alle waren schon mal am Strand und am Strand sehen Sie einen Windvogel. Ah, das ist eine dünne Schnur, die sehen Sie aber nicht. Aber der Windvogel tanzt da oben. Aber weil diese Schnur da ist, dadurch kann er im Himmel tanzen. Und sobald sie die loslassen, trudelt er und stürzt ab. Und genau danach sehen sich Paare. Ein wunderschönes Bild. Und was ich damit schaffe, unterhalb der Bewusstseinsschwelle zu signalisieren, aha, da gibt es was Attraktives für mich. Und ich sage noch was, übrigens, das ganz klar ist, ich halte weder zu Ihnen noch zu Ihnen. Aber zu den Kindern, damit verbünde ich mich. Denn die Kinder wollen in der Liebe ihrer Eltern gedeihen. Dafür sind die da.
Ja, Kinder und Trennung der Eltern, das ist wahrscheinlich auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Wenn Sie jetzt aber ein Paar da haben und haben die Eckpunkte der Beziehung geklärt, die Dynamik der beiden vielleicht schon so ein bisschen durchdrungen, dann arbeiten Sie ja auch ganz oft kreativ. Was genau tun Sie?
Mit geschlossenen Augen haben die so ein Stück Plastiziermasse vor sich oder Ton. Und jeder für sich alleine macht aus dieser Masse etwas. Eine Figur. Und was passiert? Da machen die die Augen auf, schreiben was noch dazu auf und stellen sich dieses einander vor. Das heißt, ich nutze dieses kreative Medium, um an die tieferen Schichten zu kommen. Und es ist wirklich berührend, was auch dann auf einmal an die Oberfläche kommt. Das ist wirklich schön. Da sehe ich die Ressourcen, die da sind, die leider im Moment in dem Alltag, ich weiß nicht, weiter verloren gegangen sind.
Haben Sie da ein Beispiel für uns, was da nach oben kommt zum Beispiel?
Da kommt zum Beispiel nach oben, ach, vorgestern noch, da macht jemand eine Kugel, nur eine Kugel und sagt, das sind wir beide. Und wenn es nur ein bisschen das auch noch schöner wäre, dann merke ich natürlich, oh, das kann ja nicht sein, so eine Symbiose praktisch als Kugel. Aber ich weiß es, es wird nicht bewertet, man stellt das einander vor. Und das gilt als Ausgangsbasis für ein nächstes. Wir schauen nämlich dahin, wie bist du eigentlich der Mensch geworden, der du bist? Was musstest du lernen, um in deiner Familie, in der du hineingeboren worden bist, klarzukommen? Ich nehme das Beispiel mal mit der Kugel. Und jetzt sind wir bei dem Hauptgrund für Störungen. Wo kommen die Probleme denn eigentlich her? Und die sind zu 90, 95% zu verorten in den frühen Beziehungserfahrungen. Wenn ich zum Beispiel als Kind, da werde ich geboren und ich vermute, Frau Tröster, das und ich habe es bei meinen Kindern gemacht, ich freue mich da, dass es dich gibt und ich habe Spaß an dir und meinen Enkel, die lieben mich alle, ja? Wenn das aber nicht passiert, wenn ich nicht die Erfahrung mache, die freuen sich über mich. Ich versuche, Babys sind hochaktiv, also die versuchen sofort Kontakt aufzunehmen. Wir müssen nur darauf in Resonanz kommen mit dem Kontakt. Ja? Wenn ich das nicht erfahre, dann lerne ich, oh, ich mache mich bei Selbstzeit dicht, ich schütze mich. Ich habe zwar die Hoffnung, gesehen zu werden, aber ich schütze mich. Entwickle also ein sogenanntes vermeidendes Bindungsmuster. So, und dann irgendwann entdecke ich die Liebe meines Lebens, sag ich mal, und habe Stellung. Das, was ich als Kind nicht bekommen habe, bekomme ich von dir. Und ich drücke es aus in dieser Kugel, in dieser völligen Symbiose. Okay, und wenn ich dann auf einmal mit denen arbeite, wir malen dazu ein Bild, mal die, auch wieder nach einer so einer Induktionshypnose malen die ein Bild und dann wird auf einmal deutlich, da malt jemand, ich habe ein Bild vor Augen, eine Bücherwand und neben der Bücherwand sitzt ein Mädchen und liest und auf der anderen Seite der Bücherwand malt sie streitende Eltern mit dem Bruder. Was hat sie gelernt? Irgendwie in dieser Familie gibt es nur Streit und Ärger, also ziehe ich mich zurück hinter meinen Büchern und vergrabe mich dahinter. Aber gleichzeitig ist die Sehnsucht ja da. Die Sehnsucht, gesehen, geliebt zu werden. Und das wird dann in den Partner projiziert. Du wirst das alles erfüllen. Kann er natürlich nicht, ist damit überfordert. Und genau an dieser Stelle arbeiten wir. Erstmal die Erkenntnis, so ist es, das wünschst du dir, völlig klar, hast du als Kind nicht gehabt. Aber wie kannst du dich denn, ja, wie kannst du dich öffnen, dass das gelingt miteinander, also aus dieser Vermeidung, ich mache mich zu, wie kannst du dich öffnen? Und dann arbeite ich mit dem Körper. Das heißt, sag ich, und der Partner ist ja immer mit dabei, ne? Wichtig, beide erleben das. Und dann bitte ich diejenige, zum Beispiel die Frau, die da ihr Bild gemalt hat, mit dem Mädchen dahinter, das sich versteckt, ich sage, komm, stell dich mal hin. Und dann stelle ich mich davor, jetzt machen wir mal eine Übung zusammen. Das heißt, mach mal richtig die Arme so ganz eng um deinen Körper. Halt dich mal so richtig fest. Wie fühlt sich das an? Wunderbar, ja klar. Und dann mache ich das vor, dass wir uns mal ganz langsam öffnen gegen Widerstände. Also wirklich die Arme weit machen. Immer weiter. Es dauert manchmal 2 Minuten, ne? Also es geht nicht so ruckzuck. Ah, und wie fühlt sich das an? Ja, noch unbekannt, aber total schön. Also geöffnet zu sein. Und dann kommen wir so in dieses Öffnen und Schließen, wie das eine Essenz jeder Partnerschaft ist, sich öffnen und schließen zu können. Sich öffnen und schließen zu können, ne?
Das alleine ist ja schon eine große Erkenntnis, bei sich selber gucken zu müssen oder zu dürfen. Man hat ja ganz oft das Gefühl, man muss den anderen so verändern, dass er zu einem selbst passt oder dass er besser wird oder dass es
Ja,
einfacher wird.
ja, das ist schnell so die erste Idee und das nehme ich auch an, so, ne? Aber ich sage denen schon, wissen Sie, den anderen ändern geht nicht. Was sie ändern können, ist sich. Und das wird, da haben Sie ja schon in dem Beispiel, sehen wir das, du kannst dich ändern. Also das können wir allerdings erst, wirklich erst, wenn wir den Sinn im Unsinn erkannt haben. Nochmal, den Sinn im Unsinn. Im Unsinn heißt, mich zuzumachen, mich zu verschließen, damit ich nicht immer wieder als Kind verletzt werde. Kinder suchen unsere Nähe, brauchen die existenziell. Und dann schließe ich mich, um nicht verletzt zu werden. Und wenn ich das Muster beibehalte, engt mich das natürlich ein. Es engt mich ein, das, was an Liebe möglich ist, an Unterstützung, dass die frei fließen kann, das engt es ein.
Und das
Und
bedeutet auch, wenn man an diesen Punkt nicht rangeht und da nicht an sich selbst arbeitet, wäre das mit einem anderen Partner wahrscheinlich wieder dasselbe Problem. Das habe ich
jawohl.
auch auf einer Ihrer Seiten gelesen. Lieber
Genauso.
mit dem alten Partner etwas Neues als mit dem neuen das Alte, ne?
Und das ist ja die Sache, man geht in neue Beziehung rein und dann passiert der gleiche Unsinn wieder. Wir nehmen uns ja in jede Beziehung mit und deshalb werbe ich dafür, wirklich auch in der Szene der Kolleginnen und Kollegen zu sagen, Leute, setzt euch dieses Ziel und tut alles, was Wissenschaft dazu sagt, das, was ich übrigens sage. Das ist bis heute, ich arbeite intensiv. Wie entwickelt sich Forschung weiter? Was kann Wissenschaft dazu beitragen, dass Paarbeziehungen gelingen? Und das ist wirklich mein Credo. Und selbst dann, ich war vorhin bei Ehenichtigkeit, es kann auch passieren, dass dabei herauskommt, es geht nicht. Aus guten Gründen geht es nicht, weil die Gespenster aus Kinderstuben sich so miteinander verhaken, es geht nicht. Vor kurzem eine Kollegin wurde verabschiedet in der Beratungsstelle in Hagen. Da kam eine Kindergartenleiterin auf mich zu, nahm mich in den Arm und sagte: Weißt du noch? Ja, ich weiß. Vor 10 Jahren war die mit ihrem Mann da. Wir sind beide wieder glücklich verheiratet und mit den Kindern, das läuft gut. Also, es ist durchaus möglich auch, dass nach einem solchen Prozess dann es möglich wird, sich zu verabschieden, sich einander loszulassen und in Würde einander dann später zu begegnen. Das wäre auf jeden Fall mein Ziel. Also deshalb, wenn schon eine Trennung ist, dann sollen die wenigstens kapiert haben, warum es sinnvoll macht, sich zu trennen.
Was sind
Ja?
denn Gründe? Kriegen wir das ein bisschen konkreter? Was sind Gründe, wo Sie sagen, nee, da haben sich die, wie Sie das eben so schön gesagt haben, die Gespenster der Kindheit ineinander verhakt? Das passt vielleicht einfach nicht.
Zum Beispiel Alkoholismus. Wenn jemand alkoholkrank ist und nicht bereit ist, dem Thema sich zu stellen, dann sehe ich keine Chance, dass es wirklich eine Heilung passiert. Ich weiß wirklich noch, dass eine junge Familie, Frau ein kleines Kind hatte und der Mann sagte, ja, bevor ich mit dem Saufen aufhöre, nee, das geht nicht, ne? Dann geht es nicht. Und dann hat diese Frau alleine an unserer Abendgruppe teilgenommen. Da können auch Einzelne an teilnehmen, alle, wo es letztlich darum geht, zu verstehen und Partnerschaft zu lernen. Und dann habe ich sie 3 oder 4 Jahre später mit einem Mann und dem Kinderwagen, wo das Kind mit dabei war, einem neuen Mann kennengelernt, wieder getroffen auf irgendeinem Volksfest. Und sie war total glücklich, weil sie wusste, dahinter steckte, sie wollte diesen Mann eigentlich retten, diesen Alkoholiker. Ne? Geht aber nicht. Und das zentrale Thema ist, dass wir alte Muster in alten Mustern drin sind. Also Sie fragen, wann geht es nicht? Wenn dieses alte Muster, wenn der eine nicht aussteigen will. Sonst kann ich wirklich sagen, wenn Paare sich auf diesen Prozess einlassen, ja, dann ist eine ganz, ganz große Wahrscheinlichkeit, dass sie wirklich in ihrer Beziehung die Verbundenheit festigen und aufblühen. Ich kann nur sagen, ich stelle mich wirklich und sage, Leute, Paartherapie ist möglich und zwar auch erfolgreich. Aber du musst als Therapeut die Entscheidung treffen. Das willst du mit den Leuten erreichen. Genau wie ich als Arzt, wenn jemand einen Beinbruch hat, den will ich auch so das Bein reparieren, dass er wieder gut laufen kann.
Jetzt stehen die Feiertage vor der Tür und
Ja.
erfahrungsgemäß streiten Paare an Weihnachten mehr. Warum
Ja.
überhaupt?
Ja, klar. Was passiert denn an Weihnachten? Aber wenn ich mir nur diese bekloppten Anzeigen oder von den Discountern, was sie alles, was die produzieren, da sehe ich so eine glückliche Familie an so einem Tisch, die voller Köstlichkeiten, die verkaufen damit eine Sehnsucht, nämlich eine Sehnsucht nach der heiligen, heilen Familie. So. Und warum kommt es zu Streit? Weil gerade an Weihnachten bei uns hier etwas angeklickt wird, an eine Sehnsucht nach dieser Zugehörigkeit, einer Familie, Großeltern, alle mit dabei. So, aber viele haben diese Erfahrung nicht gemacht. Ein Beispiel von einem Paar, mit dem wir, die haben jetzt ihr zweites Kind bekommen. Was war passiert? Weihnachten war gerade hinter uns und es war wieder die Katastrophe mit den beiden als Paar. Wir haben dann intensiv daran gearbeitet. Ihre Geschichte als Dreijährige haben sich die Eltern getrennt. Aber man wollte ja im Guten auseinandergehen und haben dann gespielt. Ja, wir sind dann noch Familie und gerade an Weihnachten kommen wir dann zusammen und feiern Weihnachten. Aber das war Oberfläche. Darunter spürte das Kind, das stimmt nicht. Und was hat sie als Kind gemacht? Was machen Kinder? Die opfern sich auf, die überlegen sich, wie können es Mama und Papa gut haben? Wie können sie sich wohlfühlen? Alles Mögliche. Aber als Kinder sind wir überfordert. Geht eigentlich gar nicht. Dass die Eltern zusammenbringen, ist nicht unser Job, ist deren Job. Aber Kinder bemühen sich trotzdem. Also, kurz vor Weihnachten, sie hatte wieder alles schön, bim, bam, schön gemacht. Aber sie war unglücklich und es hat wieder einen Tag vor Weihnachten geknallt. Ich mache hier so viel und du kümmerst dich nicht drum. Das war ihr Thema. Bei ihm. Weiteres Thema auch. Am Heiligabend morgens zog er noch los, ein Geschenk zu suchen, aber fand es wieder nicht. Und wieder hat es nicht geklappt, dass er ein Geschenk zu Weihnachten fand. Dann haben sie sich zusammengerissen und Heiligabend gespielt, aber irgendwie waren beide sehr unglücklich. Dahinter kam bei ihr, wie gesagt, sie war in in einem alten Film. In dem alten Film, ich tue was, was nicht erfolgreich ist. Ich gebe mir ganz viel Mühe, dass Heiligabend schön wird, es ist nicht erfolgreich. Und er in einem alten Film, da habe ich intensiv dann einzeln mit ihm gearbeitet, also immer in Anwesenheit der Frau, da kam was aus seiner Familiengeschichte hoch. Dass nämlich sein Großvater, den er liebte, von den Eltern war nicht gerade so unbedingt geliebt worden, aber der Großvater. Und der Großvater kam aus dem Krieg und hatte den Krieg verloren. Das hat er tief verinnerlicht. Also der Großvater war er. Erfolglos. Und an sowas Wichtigem. Bild, Zweiter Weltkrieg, der Großvater meinte, er wäre der Verlierer des Zweiten Weltkriegs. Das weitere Bild, Heiligabend, so wichtig. Und es hindert ihn, die Erfolglosigkeit des Großvaters ein Geschenk zu finden. Und darum geht es, was steckt da eigentlich oft hinter? Und das kann man gut erarbeiten, hochholen an die Oberfläche. Und in dem Moment, wo es an der Oberfläche ist, kann man in Ruhe draufgucken und sagen, ey Leute, das muss doch nicht sein. Ja, wenn man, da kann ich die Verantwortung loslassen. Und an solchen Dingen arbeiten wir.
Haben Sie Tipps, wenn jetzt ein Paar sagt, naja, wir haben im Moment keinen Paartherapeuten, keinen Experten an der Hand, was man tun kann, um vielleicht gar nicht in diese große Erwartungshaltung auch für die Feiertage zu kommen?
Man kann vor allen Dingen sich fragen, was will ich eigentlich? Was wünsche ich mir davon, sich wirklich auf die Sache zu kommen? Und noch was, dem anderen zu unterstellen, dem Partner, dass er immer sein Bestes tun will. Das ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt, dass ich dem Partner, der Partnerin sage, die will nichts mehr Böses. Sonst wäre er mit mir zusammen, nicht zusammen, ne? Die will Gutes, auch wenn es manchmal schräg ist. Also diesen wohlwollenden Blick. Diesen wohlwollenden Blick auf sich selbst und auf den anderen zu haben. Und dann zu vertrauen auf das, was sich entwickelt. Also wenn wir aus dem Stress rauskommen, etwas produzieren zu müssen.
Was würden Sie denn sagen, welche Rolle kann der Glaube einnehmen?
In einem Lied 70er Jahre gab es ein sehr schönes, gibt es auch im Gesangbuch, ich weiß jetzt nicht an welcher Stelle. Das heißt, manchmal feiern wir mitten am Tag ein Fest der Auferstehung. Das rührt mich und das erlebe ich so oft. Das erlebe ich so oft, dass Paare, die völlig verstritten sind, auf einmal Wege finden und dieser Glaube an die Auferstehung, dass es nicht vorbei ist mit euch. Das kann ich nur, ja, aus meinem Glauben heraus. Und wenn es ganz besonders schwer ist, ich merke das ja vor, ich sage, Heiliger Geist, jetzt musst du mir helfen. Also ich merke einfach, wie mich das immer wieder anrührt.
Würden Sie sagen, Christen können besser zusammenbleiben als Menschen, die keinen Glauben haben?
Sie sprechen was ganz, ganz Wichtiges an, nämlich Spiritualität als eine ganz wichtige Ressource. Egal auf welchem Münder. Ich sagte ja auch, ich habe muslimische Freunde, ich habe meine Fortbildung für denen gemacht, die jetzt vor kurzem besucht. Und es ist total wichtig, dass ich mich nicht als Nabel der Welt sehe, sondern weiß, da gibt es jemand anderen, dass ich auch, was ich in meinen Partner als hineinprojiziere, was der mir geben soll, kann der doch gar nicht. Und ich weiß, da gibt es einen anderen, der zu mir Ja gesagt hat. Und das ist für mich ein Fundament meines Lebens, aber auch meine Arbeit. Das geht nur durch eine wirklich tief gepflegte, weiterentwickelte Gottesbeziehung für mich. Und daher hole ich das auch, ne? Das finde ich als Message in einer, als Botschaft in einer Zeit, in der so viel Verunsicherung da ist. Wie geht Beziehung und alle möglichsten Ideen? Dabei wollen wir eins. Wir wollen die Sicherheit der Verbundenheit haben. Ich will mich auf dich verlassen, damit wir gemeinsam, und das meint ja nichts anderes, als bis der Tod euch scheidet. Und durch gute und schlechte Zeiten, das heißt ja nichts anderes, ich lege mich nicht auf die faule Haut, sondern das bedeutet, dass wir in einem gemeinsamen Prozess sind. Mal gibst du dich mehr, mal ich mich ein. Und das muss ausgeglichen sein. Und in diesem Prozess erleben Kinder, dass sie aufblühen können, dass ihre Eltern da sind. Und deshalb ist für Kinder wirklich Trennung und Scheidung Horror, trotz aller gegenteiligen Erzählungen. Wissenschaftlich lässt sich das nicht belegen, ganz im Gegenteil. Ganz klar, für Kinder ist Trennung und Scheidung immer eine Katastrophe. So ist es. Und alles andere zu sagen, ist bunt anzustreichen. Natürlich weiß ich, dass das Phänomen gibt, Trennung und Scheidung, das passiert häufig. Und es wird aus meiner Sicht viel zu wenig in Deutschland in die Prävention gesetzt. Und auch da würde ich sagen, liebe Kollegen, Kirchenleute, wir müssen viel mehr in Ehevorbereitung investieren. Auf jeden Fall. Und das ist eine Herausforderung. Ich finde, wir können die Paare nicht einfach so verheiraten, sondern mal ein halbes Jahr Partnerschule. Und dann haben wir das Rüstzeug, das auch gelingt.
Eine Sache auf Ihrer Homepage der Partnerschule ist mir noch besonders ins Auge gefallen. Da würde ich gerne noch kurz drüber reden. Und das ist so ein Erste-Hilfe-Koffer, der ja auch präventive Aspekte hat. Besonders gefallen hat mir sowas wie sich 2 Minuten berühren, an den Händen halten oder zusammen spazieren gehen, zusammen in Bewegung kommen.
Damit Beziehungen gelingen, können wir was dran tun. Zum einen geht es darum, um die Landkarte des anderen zu wissen. Das heißt, ich erzähle dir von meinem Tag. Du erzählst mir von deinem Tag. Bei einer Tasse Cappuccino oder so, 10 Minuten, Viertelstunde. Aber jeden Tag machen wir uns ein Update. So, und jetzt die größte Falle. Da habe ich irgendwelche Probleme und mein Partner meint, die lösen zu können für mich. Bitte schön, davon verabschieden. Auf keinen Fall, sondern ich höre dir zu. Ich bin dein Gegenüber. Und das hilft mir, dass ich mit meiner Botschaft ankomme. Das ist eigentlich ganz früh, du spiegelst mich durch deine Resonanz. Und das ist eigentlich eine ganz frühe Erfahrung, die wir als Kind machen. So, und jetzt sind wir mit dem Berühren. Wissenschaft sagt mindestens 20 Sekunden pro Tag. Ja. Berühren heißt aber nicht so einen flüchtigen Kuss oder so, sondern wirklich sich aufmerksam in den Arm zu nehmen, zu spüren und eine wunderschöne Übung einfach anzufassen. Und ich mache das manchmal, wenn mit Paaren vor mir sitzen und so das Thema ist, wissen Sie was, jetzt fassen Sie sich einfach mal an die Hände an, 5 Minuten, ich passe auf, dass es nicht länger wird. Und was haben Sie dann erlebt? Hey, das ist irre. Das ist irre. Und das ist, was mich immer wieder rührt, wie es eigentlich ganz einfach ist. wenn wir auf die Bedürfnisse nach Verbundenheit, nach Sicherheit eingehen, wenn wir das als Therapeuten tun, das im Blick haben, dass das die Menschen wollen.
Ich habe noch eine kleine Abschlussfrage. Und zwar fragen wir traditionell am Ende des Podcastes, was gibt Ihnen ganz persönlich Hoffnung?
Hoffnung gibt, dass Kinder geboren werden und dass Eltern zu mir kommen.
Ganz herzlichen Dank, dass Sie zu Gast waren bei uns.
Gerne.
Das war's von Himmelklar für heute. Wir sind anzuhören über katholisch.de und domradio.de. Alle Folgen gibt es natürlich jederzeit auch auf himmelklar.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Verena Tröster. Ich wünsche eine stressfreie Adventszeit. Bis zum nächsten Mal.